Das rote Sofa. Heute mit Ilka Petersen.
Guten Abend. Ja, unsere Gäste heute, die sind zur Stelle, wenn sich andere wirklich in höchster Not befinden, und zwar in den Bergen. Und da sind immer mehr Menschen unterwegs. Letztes Jahr gab es Touri-Rekorde in den Alpen. Und gerade auf der Zugspitze mussten so viele Menschen gerettet werden wie wirklich noch nie. Und die beiden können uns erzählen, was da alles am Berg passiert, wo sie nicht selten wirklich auch ihr Leben riskieren, und das Ganze ehrenamtlich. Herzlich willkommen, Michael Renner und Andreas Punz. Schön, dass ihr beiden da seid. Ja, wir müssen da gleich noch mal drauf eingehen mit dem ehrenamtlich und was ihr da alles am Berg macht und so weiter. Das muss ich natürlich erst mal fragen, weil es ging ja 660 Meter runter. Also wenn man das mit Ramsau vergleicht, jetzt hier Hamburg. Fühlt ihr euch wohl? Andi, du bist das erste Mal im Norden. Ist alles, wie empfindest du den Norden?
Ja, also bisher sehr, sehr gut. Wir sind heute erst angereist, haben noch nicht so viel von der Stadt gesehen, aber kommen sicher noch mal.
Was ist denn so für euch? Weil ich denke immer so, wenn ich in den Süden fahre, wenn ich dann so die braunen Kühe sehe, die ersten Hügel, dann denke ich so, ich bin gleich da. Hast du auch sowas, Michi, wenn du hier so herfährst in den Norden?
Ich muss gestehen, so oft bin ich gar nicht im Norden. Aber wir wollen dieses Jahr hier unseren Sommerurlaub verbringen. Also vielleicht habe ich dann Zeit, ein bisschen mehr einzutauchen.
Ich sehe schon, ihr habt noch kein richtiges Gefühl für den Norden. Auch das werden wir ändern. Aber natürlich wollen wir vor allem Gefühl für eure Arbeit bekommen, denn die ist wirklich spektakulär. Also was ihr da alles am Berg erlebt und wie toll ihr eben auch so viele Menschen schon gerettet habt. Sie sind für Menschen da, die eben in den Bergen Hilfe benötigen. Heute auf dem roten Sofa. Und Leonie Kampmeier stellt Ihnen jetzt mal eben unsere beiden Gäste vor.
Die Bayerischen Alpen. Traumhafte Kulisse, die für Wanderer in Sekundenschnelle vom Alpentraum zum Albtraum werden kann. Und dann kommen Sie. Bereitschaftsleiter Michael Renner und sein Stellvertreter Andreas Punz von der Bergwacht Ramsau. Sie retten Menschen im Gebirge, die verletzt, verirrt, überfordert oder vom Wetter überrascht sind.
Du willst alles haben, aber auf gar keinen Fall bei Gewitter am Watzmann stehen.
Jedes Jahr über 100 Rettungseinsätze im Gebiet Ramsau. Und jeder fängt gleich an, den Einsatz organisieren und den Patienten finden.
Man will halt auf jeden Fall nichts vergessen, dass man irgendwie einen fahrlässigen Fehler oder so macht. Klar, es ist nur ehrenamtlich bei uns, aber nur ehrenamtlich heißt ja nicht, dass wir weniger professionell oder so arbeiten.
Und dieses Ehrenamt beinhaltet die Bereitschaft zu helfen, bei jedem Wetter, bei Tag und bei Nacht. Jetzt haben sie sich filmen lassen für die ARD-Doku-Serie In höchster Not. Einsätze in schwindelerregender Höhe und in tiefen Gletscherspalten. Von den hohen Bergen in den hohen Norden, die Bergretter Andreas Punz und Michael Renner.
Ja, herzlich willkommen, ihr beiden. Das fand ich super überraschend, dass ihr wirklich nur ehrenamtlich dabei seid. Also ich glaube, jeder, der da noch nicht so Einblick hatte, denkt erstmal, das ist so ein heftiger Job, den macht man doch nicht im Ehrenamt. Aber ihr habt ganz normale Jobs, Michi.
Genau, wir arbeiten ganz normal. Ich glaube, es ist mit der Feuerwehr ein bisschen vergleichbar, mit der Freiwilligen Feuerwehr. Mhm. Und wenn eine Alarmierung reinkommt und es ist möglich, lassen wir alles liegen und stehen und fahren zum Einsatz.
Du bist IT-Manager eigentlich, ne? So.
Genau, also ich arbeite im Management von einer IT-Firma.
Ja.
Der Andi ist in der gleichen Branche tätig. Und, ja, das
mal also da geht's, eher mal hinterm PC und sonst aber eher dann irgendwie raus. Ja. Übrigens, Andi und Michi, wir haben uns da ja drauf geeinigt, so kamt ihr ja gleich rein, falls sich jemand wundert. Genau. Sagt mal, es werden ja immer, das haben wir am Anfang gesagt, immer mehr Leute in den Bergen, also kontinuierlich. Werden eure Einsätze auch immer mehr, Andi?
Ja, also es zeigt sich schon, dass im 10-Jahres-Mittel die Einsatzzahlen steigen. Wenn auch wir mal Jahre haben, da wo es wieder ein bisschen weniger wird, aber es wird schon kontinuierlich mehr.
Was ist denn die häufigste Ursache, wenn ihr gerufen werdet?
Das ist auch ganz unterschiedlich von Jahr zu Jahr. Also wir haben Jahre, das sind wirklich medizinische Notfälle, die Mehrheit. Es gibt aber auch Jahre, wo das eher weniger Einsätze sind, die medizinisch notwendig sind, sondern Personen, die einfach nicht mehr weiterkommen oder sich verlaufen haben.
Also habt ihr eine Zahl, wie viele Einsätze das so sind im Jahr? Wie oft müsst ihr raus?
Ja, also für die Ramsau kann ich sagen,
ja.
da ist der Durchschnitt 110 Einsätze im Jahr. Mhm. Und auch steigend. Letztes Jahr hatten wir 153 Einsätze, meine ich. Und das konzentriert sich bei uns auf die Zeit zwischen der Hüttenöffnung und Hüttenschließung. Also wenn Hüttensaison ist, ist was los.
Ja.
Und dann
kommen wir alle.
Ja, genau, da kommen sie alle.
Ja, genau, wir müssen vielleicht noch mal erklären, ihr habt das Gebiet so ganz südostlich, eben die Ramsau. Und dann gibt es ja noch andere Bergwachten, die so rübergehen zur Zugspitze, oder? Michi, jetzt kann man das ein bisschen sehen. Vielleicht kannst du das einmal kurz sagen.
Muss ich mal schauen. Ja, genau. Also wir sind westlich Königssee, mit die angrenzenden Dienstgebiete. Und dann gibt es ganz viele Bergwachten am Alpenrand über die Zugspitze bis zum Allgäu vor.
Jetzt habe ich gerade schon gesagt, dann kommen wir aus dem Norden. Ihr habt erzählt, so viele Einsätze. Ist denn, okay, eine häufigste Ursache kann man vielleicht nicht nennen, aber kann man schon merken, dass eben auch mehr Leute die Berge erklimmen, die vielleicht ja, nicht darauf ausgerüstet sind, die irgendwie mit dem falschen Schuhwerk da hochgehen oder ähnliches oder für ihre Selfies nochmal Sachen machen, die sie da besser nicht machen?
Also ich würde es tatsächlich trennen und sagen, der Run auf die Berge, der ist ungebrochen. Also es ist einfach viel mehr los als früher. Und dadurch steigt natürlich auch der Anteil der Menschen, die einfach nicht so viel Erfahrung mitbringen beim Thema Gebirge. Und die Sache mit Social Media ist nochmal eine ganz andere, schwer zu messen, weil wir ja da keine Daten erheben, warum jetzt irgendwas passiert ist. Aber wir beobachten das schon auch, dass es Videos gibt im Internet, die Watzmann-Überschreitung für Anfänger an einem Tag oder so.
Wie hoch ist der Berg?
2700 Meter, das sind 2000 Höhenmeter.
Ja, an einem Tag.
An einem Tag. Und das ist, für Geübte ist das möglich, gar kein Thema. Aber für, ich sag mal, für den normalen Urlauber ist die Tour vielleicht tatsächlich einfach überhaupt nichts. Und wenn, dann nur mit Übernachtung auf 2 oder vielleicht 3 Tage.
Ich weiß auch, du hast mal 3 goldene Regeln aufgestellt fürs Bergsteigen. Kannst du die mal kurz sagen? Welche sind das?
Ich habe 3 goldene Regeln aufgestellt.
Ja, und ich habe mir mal gesagt, kriegst du 3 goldene zusammen? Was ist am wichtigsten?
Naja, das Wichtigste, was so ein bisschen verloren geht, das klingt jetzt altbacken, aber in unserer schnelllebigen Zeit, ist tatsächlich einfach dieses Rantasten. Das fehlt mir manchmal, dass man einfach bei kleinen Bergen anfängt. Da gibt es ganz viele nette kleine Berge mit guten Hütten, wo es Kaiserschmarrn gibt. Und sich einfach vorarbeitet, also seine eigene Erfahrung macht. Und Tourenplanung ist auch was nicht mehr so auch gelernt wird wie früher. Also Karte, Kompass und mit dem Bindfaden quasi Entfernungen rausmessen, Höhenlinien. Was bedeutet das eigentlich? Heutzutage macht man das halt schnell mal digital mit irgendeiner App.
Man hat das Handy dabei und denkt, das wird einen schon irgendwie durch den Berg führen.
Ja, genau. Und diese Erfahrungen, die man macht, wenn man sich rantastet und das Wissen, das man aufbaut, wenn man Touren plant, das fehlt einfach, wenn man heutzutage dann rangeht und sagt, hey, ich will jetzt die Zugspitze erklimmen zum Beispiel. Und dann hat man keine Erfahrung, wo man dann diese Tour drüberlegen kann, um zu sagen, das habe ich schon mal gemacht, so was Ähnliches. Oder naja, ist es machbar oder ich bin ganz weit davon entfernt, das mache ich nicht. Die Kombination, die gibt es so nicht mehr. Ja. Oder ganz häufig vermisse ich das.
Ja. Und Wetter ist natürlich wahrscheinlich auch ein großes
ja,
Thema.
Ja, Wetter schlägt auch ein bisschen diese App-Kerbe. Einfach mal nach oben schauen, ist eine total tolle Sache. Macht man beim Berggehen tatsächlich gar nicht so oft, weil man schaut immer nach unten, wenn man berghoch geht, ne? Damit man nicht stolpert. Und man schaut auch in die App, das Gewitter kommt um 16 Uhr, aber das ist halt ganz häufig einfach nicht so. Ja. Einfach da genügend Puffer einplanen und auch mal aufhören und sagen, hey, heute schaffe ich es nicht zum Gipfel, ich breche jetzt ab und gehe wieder nach unten.
Da ja, ich glaube, diesen Moment, da muss man auch ein bisschen Gespür für haben, gerade wenn man Laie ist. Ne? Also ich puste nach 100 Metern, aber das wird dann irgendwann besser. Aber man muss sich ja ein bisschen vielleicht auch dran gewöhnen, wenn man
man muss auch ein bisschen den Mut haben, quasi abzubrechen, insbesondere wenn man im Urlaub ist und vielleicht das jetzt der Tag im Jahr war, wo man das hätte machen wollen. Den Mut haben, dass man sagt, okay, heute ist einfach dann doch nicht der Tag.
Wir haben ja einen tollen Einblick in euren Arbeitsalltag. In höchster Not, Bergretter im Einsatz, ist die Doku-Reihe, die erste Staffel. Ich glaube, schon 7 Millionen Mal wurde die irgendwie angeschaut. Dann die jetzige, glaube ich, ist schon fast bei diesen Zahlen. Die ist erst gerade raus, die Staffel 2. Sehr, sehr erfolgreich. Werdet ihr schon erkannt? Ist das schon so, dass irgendwie gesagt, ach, hier, die Bergretter? Hattet ihr das schon mal?
Also heute hat uns niemand erkannt.
Nein, aber in den Bergen so, könnt ihr mir vorstellen.
Ja, also daheim schon. Also mir passiert es regelmäßig. Es ist aber immer noch tatsächlich komisch. Ja, es fühlt sich nicht so ganz richtig an.
Ja. Ja. Ja, weil ihr eben auch da seid, um Menschen zu retten. Wir haben jetzt gerade gesprochen, Regel 3, das Wetter zu beachten. Denn das kann ja ganz schnell lebensgefährlich sein, wenn sich das verändert. Und deshalb schauen wir jetzt mal in die Doku rein, welche Fälle eben euch im Alltag als Bergretter so begegnen.
Das Wetter in den Bayerischen Alpen. Einer der größten Risikofaktoren für Menschen, die dort unterwegs sind. Hier verändern sich die Bedingungen innerhalb von Sekunden. Regen, Schnee oder Wind können Wanderer in Deutschlands höchsten Bergen in Lebensgefahr bringen. Und damit auch die Bergretter.
Wenn am Berg Gewitter im Anmarsch ist, kann einfach auch heißen, dass komplett aus ist. Ja? Dass irgendwas richtig schief läuft. Können, Erfahrung, Training hilft da nichts. Das ist ein Blitz ziemlich egal.
Unterhalb der Zugspitze sind gleich 7 Personen in höchster Not, als ein Gewitter ausbricht und die ehrenamtlichen Helfer der Bergwacht Greinau selbst gefährdet.
Wenn du so der Natur ausgesetzt bist, da denkst du dann schon mal kurz, was tun wir da jetzt eigentlich?
In Deckung gehen, klein machen und überleben.
Ein starker Einfluss, der Klimawandel. Gletschereis wird zu Blankeis, das keinerlei Halt bietet. Die dramatische Folge, ein Bergsteiger am Höllental ferner rutscht in eine Gletscherspalte, kopfüber.
Wir holen die dann aus, okay?
Man hat ihn kopfüber hängen sehen, so wie der eingeklemmt war. Und wir haben nicht gewusst, wie lange schon. Also der erste Anblick war wirklich so, ja, der überlebt es nicht.
Nur durch Zufall war der Sportler von einem anderen beim Sturz gesehen worden. Nebel hatte die Sicht fast vollständig versperrt.
Der hat Riesenglück gehabt. Einmal, dass es der Melder einfach durch ein Nebelloch den runterrutschen gesehen hat.
2 Minuten drauf haben sie gesagt, hätten sie ihn nicht mehr gesehen, weil der Nebel drin war. Den hätte nie mehr jemand gefunden. Ja, brauchst Glück im Leben, sonst wär's nicht euch. Und das hat der gehabt.
Glück braucht auch dieser Mann. Starkregen hat ihn ausrutschen lassen, festgesetzt am Watzmann. Der Helikopter kann bei diesen Bedingungen erst einmal nicht fliegen.
Der ganze Watzmann gerade ist natürlich so ein bisschen abgegriffen, sehr viel begangen, auch der Abstieg. Das heißt, der ganze Fels ist dann schon so ein bisschen rutschiger, speckiger. Wenn es dann noch nass wird, dann wird es halt richtig rutschig und also Stahlseil, wenn man mal etwas Nasses in der Hand hat, ist halt deutlich rutschiger, wie wenn es trocken ist.
Es ist halt technisch nicht super anspruchsvoll, aber wenn es halt so nass ist und du kriegst dann auch langsam so klamme Finger, dann.
Tja, ich hab's schon probiert, Kit, und dann hat
es alles gut.
Der gemeinsame Abstieg zeigt, wie unberechenbar das Wetter im Gebirge ist.
Die Natur, die hat Bums.
Ja, die hat Bums, aber wirklich. Anti, das ist ja auch, ich meine, so ein Gewitter in den Bergen oder so, dieser Nebel, das ist was ganz anderes. Oder es wird ganz schnell sehr gefährlich, oder wie ist das?
Also das Gewitter natürlich schon, weil wenn man jetzt an so einem Drahtseil oder sowas ist, das ist natürlich wie so ein Blitzableiter, der schlägt da gern ein. Und wenn man da gerade die Hand dran hat, dann war es das wahrscheinlich. Deswegen versuchen wir das auch zu vermeiden. Nebel an sich oder so ist natürlich in dem Gebiet, wo wir unterwegs sind, kennen wir uns ja normalerweise auch aus. Das heißt, nur weil wir jetzt schlechte Sicht haben, finden wir normalerweise den Weg. Heißt aber nicht, dass wir dann unbedingt gleich auch den Patienten finden. Wenn der neben dem Weg ist und man 10 Meter sieht, dann ist es halt, wird das halt auch schwierig teilweise. Mhm.
Ist das so die größte Schwierigkeit, das Wetter, wenn ihr jemanden rettet? Also wie jetzt so gerade, ist das so die Hürde? Weil ja auch der Heli kann dann, glaube ich, nicht starten.
Ja, genau. Das sind die Bedingungen? Mhm. Wenn keine Sichtflugbedingungen sind, dann kommt man mit dem Hubschrauber halt wahrscheinlich nicht an die Einsatzstelle. Versuchen dann aber zumindest so weit zu fliegen, dass wir weniger gehen müssen, weil wir schon ein paar Stunden brauchen quasi, von unten bis nach ganz oben, je nachdem, wo wir hin müssen. Und das Wetter ist auch ein Stück weit unberechenbar. Ja, es ist halt einfach nicht immer so, wie es vorhergesagt wird. Genau. Und wir versuchen aber das schon auch in unser Risikomanagement mit einzubauen, weil es ist ja nicht so, dass wir uns in Lebensgefahr begeben permanent. Das machen wir gar nicht. Also wir kommen schon gern wieder nach Hause. Ja, das Leben ist schön. Und wenn es dann tatsächlich so ist, dass wir sagen, okay, das Risiko lässt sich jetzt nicht weiter reduzieren durch irgendwelche Maßnahmen, dann unterbrechen wir einen Einsatz. Mhm. Und dann muss eventuell die Person da oben auch erstmal ausharren, bis das Gewitter vorbeigezogen ist und dann werden wir erst aktiv.
Ja. Hattest du das schon?
Ja, tatsächlich hatten wir es schon. Es waren tatsächlich auch 3 Herren aus Hamburg, die das mal, oder die ich mir jetzt konkret rausgesucht habe. Das war so vor 6 Jahren etwa. Und die mussten das Gewitter da oben erst mal überstehen. Haben sie auch. Aber
also sie waren irgendwo oben auf dem
genau,
Berg, aber hatten festen Boden. Also ihr wusstet, wo die sind?
Ja, wir groben. Was heißt festen Boden? Das ist halt, sie waren am Watzmann-Grat. Das ist jetzt nicht sonderlich luxuriös. Da gibt es auch keinen Schutz, also keine nichts. Du bist einfach am Berg und du musst es eben dann durchstehen. Aber es ist eben so gefährlich, dass wir dann auch erstmal sagen, okay, wenn wir jetzt ausrücken, ist es auch irgendwie Roulette spielen. Deswegen bleiben wir jetzt erstmal, wo wir sind und machen uns einen guten Plan und dann geht es eben los. Oder im Winter ist es vergleichbar mit der Lawinensituation. Kommt auch ab und an mal vor, dass wir sagen, okay, wir können jetzt diesen Hang nicht hochgehen, weil wir davon ausgehen müssen, dass wir dann eben eine Lawine auslösen und selber drin liegen. Und dann suchen wir uns eben einen anderen Weg oder vielleicht müssen wir warten, bis wir es mit dem Hubschrauber machen können. Also Risikomanagement ist schon ein wesentlicher Bestandteil und unser Leben riskieren ganz, 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 ganz selten, würde ich sagen, wenn es auch tatsächlich dafür steht, aber das kommt eigentlich so ganz, ganz selten vor.
Aber stelle ich mir total schwierig als Situation vor. Du weißt, da ist jemand in Not, du willst da irgendwie hin, erstmal dauert es so lange, bis du überhaupt da bist. Es ist doch ein tierischer Druck und da musst du immer noch gucken, ich will aber auch irgendwie mein Leben nicht riskieren, Andi.
Ja, also erst einmal der lange Zustieg oder so. Wir müssen ja dann auch mit dem Patienten runter. Das heißt, wir müssen uns da selbst die Kräfte einteilen, weil meistens ist das Hinkommen dann der leichtere Teil für uns. Wenn man dann irgendwie einen Patienten hat, da muss man ja auch den ganzen Weg meist irgendwie mit Seilen versichern oder den Patienten sichern. Auch das ist dann anspruchsvoll, anstrengend. Das Zweite ist natürlich, gerade wenn ein Patient verletzt oder auch schwerer verletzt ist, will man natürlich schnell beim Patienten sein, um den schnell helfen zu können. Aber ich glaube, da lernt man einfach mit den Einsätzen damit umzugehen dann.
Müsst ihr auch unheimlich trainiert sein. Wir haben jetzt gelernt, ihr seid eigentlich beide ITler. Wie viel Training braucht ihr so dafür? Also wie viel machst du in der Woche?
Also ein normales Training. Ich meine, es gibt immer Lebensabschnitte, da geht es mal besser, da geht es mal schlechter. Gerade während der Corona-Zeit bei mir war es eher schlechter. Aber man versucht natürlich schon in seiner Freizeit am Berg zu gehen, klettern zu gehen, Skitouren zu gehen. Das ist ja auch das, was man eigentlich gerne macht, warum man das Ganze auch macht.
Ja, weil man ja auch das Gelände müsst ihr ja auch gut kennen. Ne? Gerade wenn wir gesehen haben, dieser Nebel da, diese Suppe, dass ihr euch überhaupt zurechtfindet. Oder wenn wir diese Wand sehen, ich meine, da kommst du ja auch nicht mal eben untrainiert hoch.
Ja, der hängt ja am Seil, der kann gar nicht aus.
aber er sagt ja, hängt ja nicht so bequem am Seil, wenn ich mir das angucke. Er muss sich ja auch halten und so, das ist so Wahnsinn. Habt ihr so, wo du gerade sagtest, es sind so bestimmte Gegebenheiten eben um diese Patienten, nennt ihr sie da, ja, nennt ihr ja die Leute, die irgendwie in Not geraten am Berg. Hast du so eine Geschichte, wo du sagst, die hing mir auch noch nach, also die habe ich irgendwie wirklich so bewusst erlebt, dass das ein bisschen gedauert hat?
Ein positives Beispiel ist die Rettung von der Jule. Die ist, das müsste jetzt 7 Jahre her sein, am Watzmanngrat 50 Meter etwa abgestürzt. Und wir dachten schon bei der Alarmierung, oh Gott, also 50 Meter ist einfach so eine Indikation, wo du sagst, na, was war es wahrscheinlich. Und wir konnten da nicht hinfliegen und es war ein dramatischer Einsatz. Den ganzen Tag hat es gedauert, bis wir sie quasi hochgezogen, über den Grat nach vorne transportiert und unter die Wolkendecke gebracht haben, sodass wir sie mit dem Hubschrauber mal abholen können. Und sie hat schwere Kopfverletzungen davor getragen, hat auch eine Gehirnhälfte verloren, aber sich wieder zurück ins Leben gekämpft. Und das ist so ein positiver Einsatz, der an den ich gern tatsächlich zurückdenke. Und ein negativer, ja, oder ein ganz trauriger, der wirklich, also wo ich auch gebraucht habe, ihn zu verarbeiten, das war eine Suche am Hochkalter, wo ein junger Mann aus Hannover, also das den Berg hochgegangen Ende September und das war auch vorhergesagt, also einsetzender Schneefall, der immer weiter absinkt und der ist da hochgegangen, ausgerutscht und wir haben es nicht geschafft, dass wir ihn da rausholen. Wir mussten auch diesen Einsatz mehrfach unterbrechen, weil wir eben oben im Schneesturm in der Dunkelheit, in der Wand, also er ist in eine Wand abgerutscht, nicht gefunden haben und der ist dann tatsächlich auch erfroren. Wir haben ihn erst 4 Wochen später gefunden und das war ein sehr intensiver Einsatz und habe ich schon gebraucht, ihn zu verarbeiten. Also bin ich auch ehrlich, das war hart.
Ja. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Also auch wenn ich mir vorstelle, diesen Druck, war der alleine da oben unterwegs oder waren da andere mit ihm?
Er war alleine.
Und hatte er Familie vor Ort? Oder?
Die Familie ist dann angereist im Laufe der ersten Nacht.
Ja.
Was natürlich auch nochmal die emotionale Seite nochmal ein bisschen verstärkt. Mhm. Natürlich, ja.
Ja, das glaube ich, wenn die natürlich auch dann irgendwie sagen, tut was, ne?
Ja, genau. Also nachvollziehbar. Es war aber einfach tatsächlich auch nicht möglich. Also wir, auch Handyortung hat nicht funktioniert in diesem Beispiel. Und also wir reden von einer steilen, großen Wand am Hochkalter. Und da weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst, insbesondere bei Nacht, wenn es eben schneit und wenn der Wind bläst. Das kennt man ja auch hier im Norden. Ne? Wenn, ja, das haben wir einfach nicht hinbekommen, dass wir ihn retten. Ja. Mhm.
Aber es sind natürlich auch viele wie die Jule gerade, also viele, die eben, die ihr gerettet habt. Hast du zu Jule noch Kontakt? Weißt du, wie es ihr geht?
Wir kriegen ab und zu mal Infos. Mhm. Und ich habe jetzt diesen Winter ein Video gesehen, da hat sie angefangen, Ski zu fahren.
Ach, siehste.
Ja.
Also sie ist auch wieder zurück in den
Bergen. Ja, also sie kämpft ein bisschen, da mit dem Gleichgewicht natürlich. Mhm. Aber es hat ganz gut ausgesehen. Also Top-Geschichte, ja.
Ach, schön. Ja, und der Matthias, den haben wir ja gerade schon in dem Film auch gesehen, der eben auch unverschuldet, es war auf einmal Starkregen, ne, da Not gekommen ist. Und der hat sich es nicht nehmen lassen, euch auch noch mal zu grüßen.
Hallo Michi, hallo Mandy. Ich möchte mich noch mal ganz herzlich für eure Rettung vom Berg Abstieg Südspitze Ratzmann bedanken. Den Tag werde ich nie vergessen. Vielen Dank euch. Eure Kamerad Bergwacht Armsau. Liebe Grüße, Matthias.
Sehr schön. Ja.
Wie ist das so? Was kriegt ihr so für Reaktionen, Andi, wenn ihr die Menschen findet?
Also
im besten Falle gesund.
Größtenteils sind die Reaktionen immer sehr, sehr positiv. Ich meine, die Leute sind in einer Situation, aus der sie raus wollen. Und wir sind dann die, die ihnen helfen. Ja, also meist sehr, sehr positiv. Und wir kriegen dann auch oft noch eine E-Mail oder so im Nachgang, wo sie dann nochmal Danke sagen.
Aber ist das auch manchmal so nach dem Motto, was wollt ihr hier? Ich schaffe das schon alleine. Habt ihr sowas auch schon mal erlebt?
Ja, ich würde sagen, das kommt ganz, ganz selten vor. Es kommt vor, aber super selten. Mhm. Die allermeisten Leute sind tief dankbar. Denen ist das auch peinlich, dass wir sie retten müssen, insbesondere wenn sie unverletzt sind. Und wie der Andi schon gesagt hat, meistens kommt irgendeine Form von Dankeschön. Das braucht es aber auch gar nicht. Also dafür machen wir das ja auch nicht.
Naja, aber gut, wenn ihr einen da rettet, das kann ich schon verstehen, dass man da irgendwie nochmal Danke sagen will. Also zu Jule hast du Kontakt? Habt ihr noch zu mehreren Kontakt? Ist dann noch irgendwie?
Es gibt so ein paar, die sich regelmäßig melden, ja. Also auch Personen, die weit vor unserer Zeit mal gerettet worden sind. Es gibt einen, der schreibt jedes Jahr zu seinem zweiten Geburtstag einen Brief. Mhm. Also auch sowas gibt's, ja.
Ja, weil das sind ja, was du auch sagtest, mit 50 Meter in die Tiefe. Oder das waren ja in dieser Doku-Reihe sind noch mehr Beispiele von Menschen, die Dinge überleben, wo du denkst, das kann eigentlich gar nicht. Mhm. Wetter haben wir gerade gesehen, ist das eine, was Menschen in Gefahr bringt. Das andere sind sie selbst, wie diese Ausschnitte eurer Doku in höchster Not, Bergretter im Einsatz, die uns noch mal zeigen.
Die größte Gefahr im Gebirge ist nicht immer der Berg, sondern der Mensch selbst. Falsche Ausrüstung, Panik, Selbstüberschätzung. Die Bergretter der Bergwachten Ramsau, Greinau oder Bad Reichenhall müssen deshalb häufig ausrücken. Die falsche Berechnung der Strecke und des eigenen Vorankommens für die Bergretter ein ständiger Grund zum Einsatz, zum Beispiel an Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze.
Man denkt dann immer, dass man gleich da ist, aber dann unterschätzt man meistens den Weg, dass man dann doch nur 2-3 Stunden braucht.
Alarm bei der Bergwacht Greinau.
Zwei erschöpfte, unterkühlte Personen, ca. 200 Meter unterhalb vom Zugspitzgipfel im Höllental.
Zwei junge Männer stecken fest auf dem Weg zum Gipfel.
Wir haben schon aufpassen müssen unterm Abseilen, dass man keinen Schnee lostreten kann, die Steine, dass wir die zwei unten, was da ungesichert stehen, nicht gefährden.
Stoffhosen und fehlende Handschuhe bei deutlichen Minusgraden. Es droht Unterkühlung.
Kalte Finger schon, alles gut.
Eine Rettung dank Bergretter und Helikopterteam. Für die schlecht vorbereiteten Wanderer kann so etwas begleitet sein von einem schlechten Gewissen und Scham. Auch Panik und Angst in der Höhe der Bayerischen Alpen verursacht zahlreiche Rettungsaktionen.
Hallo, ich bin mit meinem Papa auf dem Watzmann und ich traue mich nicht mehr, also ich kann nicht mehr weiter.
In der Bergwacht Ramsau zählt jede Sekunde. Der erste Schritt, die Anrufenden anhand von Koordinaten und Beschreibung so genau wie möglich zu finden.
Sie sind kurz hinter der Mittelspitze, oder laut die Koordinaten?
Ja, ich bin so zwischen Watzmann Mittelspitze und Südspitze.
Selbst wenn keine körperliche Gefahr oder Verletzung vorliegt, die Bergretter helfen auch bei Überforderung.
Ja, ich dann sehr oft Angst gehabt, dass ich jetzt halt abrutsche und dann mich nicht mehr halten kann.
Nächster Fall. Eine Watzmann-Überschreitung bei über 30 Grad. Vater und Tochter sind völlig entkräftet. Für die Bergretter kein seltenes Szenario.
Ja, fix und fertig. Ich kann nicht mehr.
Bin mir nicht sicher, ob er runtergekommen wäre, auch wenn sie da jetzt noch 2 Stunden Pause gemacht hätten. Weil was er sicher gebraucht hat, war irgendwie Energiezufuhr.
Die Bergretter bewerten und verurteilen niemanden. Sie sind fokussiert auf die Lösung, nicht auf das Problem.
Einfach schön, wenn man sagt, man hat wem helfen können und man schließt dann den Einsatz erfolgreich ab.
Fixiert auf die Lösung, aber also ich meine, manchmal, wenn da jemand oben bei 30 Grad hochgeklettert ist, unfit in Chucks, also Michi, schüttelst du nicht da manchmal den Kopf und denkst dir, ach Mensch, das hätte man vermeiden können?
Meistens nicht. Wobei ich ehrlicherweise auch hinzufügen muss, dass ich mich an keinen Einsatz erinnern kann, wo tatsächlich die Schuhe irgendwie maßgeblich gewesen wären. Klar, die werden, wenn Schnee liegt, werden die schnell nass und so.
Und ja, aber man rutscht ja schneller auf.
Ja,
und wenn du kein Profil hast, dann weiß man ja eigentlich, dass das passieren kann.
Und wenn man ehrlich ist, 30 Grad, das ist ja heute irgendwie fast normal. Ne? Also die Sommer werden immer heißer und die Winter immer schneeärmer. Wenn die Leute im Urlaub sind und es hat 30 Grad, dann gehen sie halt auf den Berg.
Na ja, gut, man ist nicht so lang da, meinst du. Aber ihr seid da wirklich sehr entspannt, was das angeht. Also, weil ihr sagt, das ist unser Job? Oder was ist das, Anni?
Ja, also wir helfen den Leuten halt, egal was sie jetzt haben, ob sie jetzt medizinisch verletzt sind oder nicht. Das ist einfach das für das, was wir da sind. Und wenn die Leute sich in so eine Lage bringen, dann holen wir sie da einfach raus.
Wie ist denn das, wenn die aber wirklich, nehmen wir doch das Beispiel, es ist heiß, in Chucks hoch, können nicht mehr. Wer zahlt denn eigentlich den Einsatz dann?
Also man kann grob als Faustregel hernehmen, wenn es eine medizinische Indikation für diese Rettung gab, dann hat man gute Chancen, dass es die Krankenkassen übernehmen.
Also was heißt das genau? Was meinst du damit?
Du hast dir den Fuß gebrochen.
Ja.
Würde ich sagen, ist ein klarer Fall. Hast du wahrscheinlich Glück, dass das die Krankenkasse zahlt. Und wenn du jetzt aber blockiert bist oder erschöpft, ja, das ist dir jetzt zu steil und du kommst nicht mehr weiter, dann wirst du wahrscheinlich selber zahlen müssen. Und da hast du vielleicht Glück, dass du irgendwo noch eine Versicherung hast, so eine Bergeversicherung oder irgendwas in der Art. Vielleicht, weil du beim Alpenverein bist und dann kannst du das vielleicht noch weiterreichen.
Okay, wenn man aus dem Norden kommt, hat man die wahrscheinlich nicht. Über was für Beträge reden wir da eigentlich?
Also da sind wir nicht so das Thema. Unsere höchste Pauschale liegt etwa bei 1500 Euro. Mehr wird es nicht von Seiten der Bergwacht. Was aber hier noch on top kommt, ist dann der Hubschrauber.
Ja.
Und das ist schwer zu sagen, da kommt es ein bisschen drauf an, von welchem Betreiber der Hubschrauber ist. Das haben wir auch gar nicht in der Hand. Wir fordern ja immer nur einen Hubschrauber an und dann wird eben einer organisiert. Und wenn es in der Nacht ist zum Beispiel und der Hubschrauber fliegt dann mit 2 Piloten, dann wird es schnell noch teurer und dann ist es vielleicht auch irgendwo im Bereich 10.000 oder 15.000 Euro. Ja, da würde ich sagen, ist die Spannweite groß und es ist auch ein bisschen ein Glücksspiel. Ja.
Ihr habt aber noch niemanden gehabt, der gesagt hat, Moment, das ist, ich warte lieber noch mal, was kostet das eigentlich?
Tatsächlich kriege ich zumindest öfter mal die Frage zu hören, was kostet das eigentlich?
Ach, ehrlich? Okay.
Das ist eine ungute Situation für mich, weil jemand hat ja den Notruf gewählt. Mhm. Also muss es irgendein Problem gegeben haben und dann telefoniert man mit der Person, was übrigens auch nicht immer geht aufgrund des Handynetzes. Und dann kriegst du die Frage, ja, was kostet mich das eigentlich? Und ich kann es einfach nicht genau sagen, weil ich es nicht weiß, was der Hubschrauber abrechnet. Aber es gibt dann eben Leute, die tatsächlich sagen, okay, ich will lieber doch nicht. Ja, das kommt auch mal vor.
Boah, ja. Vielleicht kommen wir kurz zu eurer Ausrüstung. Dann können wir sowas vielleicht vermeiden, weil da könnt ihr nämlich mal auch sagen, was Bergsteiger eben brauchen, die da hochgehen. Ihr habt die mitgebracht, also das ist praktisch euer Rucksack, den ihr immer dabei habt. Was muss da drin sein, Andi? Was habt ihr immer dabei?
Also das ist jetzt unser Rucksack, den wir im Einsatz dabei haben. Ja.
Da darf ich deinen Rucksack aufmachen?
Ach so, ist deiner. Kannst du auch, könnt ihr auch rübergehen.
Wir haben natürlich immer einen Helm dabei.
Ja.
Dein Helm. Ich leg den mal dahin.
Ja. Okay, Helm würdet ihr für Bergsteiger, für Hobbybergsteiger empfehlen? Oder?
Kommt auf die Tour an.
Okay, wenn du normal dann ja nicht, aber wenn du richtig kletterst, musst du einen haben. Ja, ne?
Immer wenn was von oben runterfallen kann, ist das bestimmt eine gute Idee.
Okay, Mach ruhig weiter, genau. Erzählt mal, was ihr
macht. Ansonsten, das ist natürlich jetzt für uns, wir haben eine Regenjacke dabei, wir haben eine wärmere Jacke dabei, wir haben normal Wechselklamotten dabei.
Das ist wichtig, ne? Schutzkleidung darf man auch nicht unterschätzen, wie wichtig das ist. Haben wir ja vorhin gesehen mit diesen abgefrorenen Fingern und so. Ja.
Genau, gerade auch im Sommer, wenn es unten so 15 Grad hat, dann wird es natürlich auf 2000 Meter dann gleich mal kalt, wenn noch ein bisschen Wind geht. Also auch für uns, wir haben Wechselklamotten dabei im Einsatz. Wenn wir wissen, dass es kälter draußen ist, haben wir natürlich dann noch mal auch Klamotten oder Wärmematerial für den Patienten damit dabei.
Was würdet ihr sagen, was soll Laienbergsteiger immer dabei haben?
Ja, also Wechselklamotten schaden meistens nie, weil wenn man oben ist, muss man wieder runter. Mhm. Also außer es gibt eine Seilbahn. Aber wenn man dann oben ist oder im Abstieg und vielleicht das dann nicht mehr ganz so anstrengend ist und man hat einfach ein komplett nasses T-Shirt an, weil es verschwitzt ist oder so. Ein Wechsel-T-Shirt schadet nie, eine Regenjacke ist immer gut und dann so ein kleines Erste-Hilfe-Paket, wo einfach ein bisschen Verbandsmaterial und eine Rettungsdecke mit dabei ist.
Mhm. Und Essen, Trinken wahrscheinlich?
Das auf jeden Fall, ja.
Hast du ausgeräumt da eigentlich?
Ist nichts nee,
mehr, hat Andi nichts mehr dabei sonst?
Im Bergwachteinsatz haben wir natürlich auch einen Klettergurt dabei. Das ist ein Bergwachgurt. Da ist jetzt ganz schön viel Material dabei, einfach so das, was wir ja im Einsatz, wenn wir aus dem Hubschrauber aussteigen oder so, dann einfach brauchen, was man halt gerne schnell dabei hat. In größeren Einsätzen haben wir natürlich noch ein Seil dabei oder so, das ist jetzt nicht drinnen, genau.
Es gibt auch keine, also es gibt keine Standardbepackung.
Okay, also jeder macht das wahrscheinlich auch so ein bisschen für sich, was er festgestellt hat, was er eben auch braucht für den Einsatz.
Ja, also wir haben einen Tisch in unserer Rettungswache in der Umkleide und da landet alles drauf, was wir glauben, was wir für diesen Einsatz brauchen. Mhm. Und das wird dann auf die Rucksäcke verteilt.
Wir haben schon darüber gesprochen, ihr seid eben ehrenamtlich Bergretter, seid immer verfügbar, wenn ihr zu Hause seid. Jetzt haben wir vorhin so ein bisschen die Lebensgefahr schon drin gehabt. Es ist ja wirklich ein super gefährlicher Job, das haben wir auch bei diesen Bildern gesehen. Ist das manchmal, dass vielleicht auch die Familie sagt, Entschuldigung, aber euer Ehrenamt, das ist irgendwie keine gute Idee für uns, Michi?
Also ich glaube, ich bin fest überzeugt davon, ohne Rückhalt in der Familie geht es nicht. Du brauchst das Verständnis, wenn du beispielsweise Heiligabend aufstehst und gehst. Mhm. Und was das Thema Gefahren geht, also natürlich ist es gefährlich, es gibt Gefahren, die lassen sich nicht wegreduzieren. Steinschlag ist so ein Thema, ja, der kann immer vorkommen. Aber wir hatten es ja schon, wenn es wirklich gefährlich wird, sodass wir sagen, okay, schwere Verletzung, Tod wäre die Folge für die Einsatzkraft, dann ist eben die Unterbrechung geboten und das weiß auch meine Frau. Ja? Und deswegen lässt sie mich hoffentlich gehen.
Ja, aber wenn die so die Bilder sehen aus dieser Doku-Reihe, die denken sich ja auch, also das ist schon heftig, was ihr da oben macht. Ne? Also würdest du dir wünschen, dass es kein Ehrenamt ist, sondern dass das eben Job ist?
Ich glaube, das wird einfach nicht funktionieren, weil wir sind halt 109 Bereitschaften oder 110 Bereitschaften in Bayern mit im Schnitt 30 bis 50 Mitgliedern. Und für so einen Standardeinsatz mit Hubschrauber braucht man halt vielleicht so 3 Leute. Große Sucheinsätze, da ist auch dann schnell mal die Nachbarbereitschaft mit dabei. Da ist man mal schnell bei 50 Leuten, die im Einsatz sind. Und das tritt halt aber nur sehr, sehr selten ein. Und deswegen sehr ähnlich wie bei der Freiwilligen Feuerwehr.
Genau. oder THW oder DLRG oder bei uns eben auch DGZRS. Es gibt ganz viele Freiwillige natürlich, die auch bei uns im Norden da sind, um Menschen in Not zu helfen. Und wir haben das gerade auch schon gehört, ne, dass man das dann irgendwie auch behält. Es kann eben gern auch mal auf Kosten ihrer eigenen Kräfte gehen, wie Hanno Gröpper uns jetzt zeigt. Der hat nämlich einen Helfer des Technischen Hilfswerks in Bremen getroffen.
20. November 2000. Eine Gasexplosion zerstört ein Seniorenheim der Heilsarmee in Bremen. Ralf Bloss ist damals Ersthelfer, sucht mitten im Trümmerfeld nach Vermissten. Heute ist das Haus wieder aufgebaut. Doch die Bilder sind ihm im Kopf geblieben.
Man war natürlich von dem Szenario völlig übermannt. Also mir ging es so, dass ich überhaupt nicht wusste, wo fangen wir hier überhaupt an? Ja, welche Arbeiten sind jetzt zu tun? Und irgendwie fragte man sich auch nach dem Sinn der Arbeit, weil diese Situation hier, die sich zeigte, so dermaßen überwältigend war. Sind da noch Menschen am Leben, die wir irgendwie retten? Oder geht es nur darum, Menschen zu bergen?
Über Stunden ist er mit seinem Team im Einsatz. Zwei Menschen können die Einsatzkräfte retten. Doch für 12 Bewohner kommt jede Hilfe zu spät.
Ich kann mich daran erinnern, dass ich in der Nacht schlecht geschlafen habe, tatsächlich immer wieder die Bilder hochgekommen sind, die Erinnerungen immer wieder aufgeploppt sind.
Das bleibt nicht sein einziger belastender Einsatz. Seit 37 Jahren engagiert sich der Bremer beim THW, ehrenamtlich. Als Spezialist für Trinkwasser ist er weltweit im Einsatz. 4-mal hilft er im Ausland, so wie hier 2004 nach dem Tsunami in Indonesien. Nach 4 Wochen im Katastrophengebiet geht es zurück nach Deutschland. Wieder bleibt Ralf Bloss mit dem Erlebten allein.
Ich hätte mir schon gewünscht, dass danach es vielleicht nach einigen Tagen noch mal Gespräche gegeben hätte. Dass ich noch mal berichten konnte über das Erlebte. Und das auch in einer Struktur, oder in eine Struktur quasi eingefasst ist.
2006, erst 2 Jahre nach dem Tsunami, gründet das THW Einsatznachsorgeteams. Ralf Bloss lässt sich als Helfer für Helfer und Helferinnen ausbilden, damit es denen nicht so geht wie ihm. Direkt nach belastenden Einsätzen spricht er mit den Kameraden vor Ort, hört zu, fragt nach, oft für mehrere Stunden, um gemeinsam das Erlebte zu verarbeiten.
Wir werden uns niemandem aufdrängen, aber die Aufgabe ist es tatsächlich, den Menschen zu vermitteln, wir sind für euch da. Und wenn ihr Gesprächsbedarf habt, dann kommt gerne auf uns zu und das so schnell wie möglich.
Seine Kameraden im Ortsverband trainieren heute für den Ernstfall. Für sie sind die Einsatznachsorgeteams um Ralf Bloss eine wichtige Stütze.
In der Schulung zur Einsatznachsorge wird uns beigebracht, dass wir aufeinander achten müssen. Das heißt, es hat ein Einsatz stattgefunden, der vielleicht ein bisschen an die Grenzen des Belastbaren geht. Und Kameraden oder Kameradinnen verändern sich hinterher. Darauf sollen wir ein Augenmerk haben und dann das Einsatznachsorgeteam rufen, um zu helfen.
Das ist sehr vom Vorteil für alle. Mein Vater war selber früher beim THW, da gab es sowas zum Beispiel nicht. Und es ist gut, dass es sowas heutzutage mittlerweile gibt.
Um mit den Geschichten seiner Kameraden umzugehen, kann Ralf Bloss als Teil des Nachsorgeteams Supervisionen erhalten. Doch trotz all der Belastungen, missen will er das THW nicht.
Ich habe einfach Spaß an der Sache. Also ich kann es gar nicht genau beschreiben. Ich fühle mich hier gebraucht und auch gewertschätzt in meiner Arbeit. Und das möchte ich gerne dann mit meiner Expertise dann zurückgeben.
Ein Ehrenamt, das seine Spuren hinterlässt. Doch dank Helfern wie Ralf Bloss muss diese Last heute niemand mehr alleine tragen.
Ja, wie ist das bei euch? Wie ist das bei den Bergrettern? Wie achtet ihr auf euch?
Also wir versuchen natürlich jeden Einsatz, gerade der auch belastender ist, dann intern nachzubesprechen. Für die Angehörigen bei so einem Einsatz gibt es dann auch ein Kriseninterventionsteam von der Bergwacht, das einfach ausgebildete Bergretter sind, die auch die Gegebenheiten vielleicht den Angehörigen besser erklären können. Mhm. Mit denen kann man dann natürlich als Einsatzkraft auch sprechen. Ansonsten gibt es auch in der Bergwacht Bayern so eine Nachsorge für belastende Einsätze. Wir machen das eigentlich ganz gut immer untereinander dann aus.
Okay. Hat dir das damals geholfen bei dem 24-Jährigen, der verstorben ist?
Ich war tatsächlich kurz davor, dass ich da anrufe, aber es hat sich dann gegeben.
Warum hast du es nicht gemacht? War das?
Na, ich habe da 2-3 Wochen mit mir selber gekämpft sozusagen und habe dann auch mit mit zwei Freundinnen, die eben beim Kriseninterventionsdienst sind. Mit denen habe ich es dann ausgemacht. Mhm. Wenn man die PSNV dazu holt, dann sind das im Endeffekt die gleichen Personen, aber aus einer anderen Bereitschaft sozusagen, die man nicht kennt, dass man ein bisschen distanzierter das eben rekapitulieren kann. Aber das war dann auch in Ordnung für mich.
Okay, ja, weil wenn man ständig auch irgendwie dann mit in Lebensgefahr ist auf den Bergen und ihr rückt ja auch oft aus, wenn eben schlechtes Wetter ist oder so. Also ich weiß nicht, wie gehst du damit um? Wieso bist du, wirkst so tiefenentspannt mit dem Ganzen? Ja, auch wenn man das in der Doku-Reihe sieht, da denke ich immer so, Mann, warum geht denen denn so gar nicht die Hutschnur? Also warum sind die denn so gar nicht, also das ist ja so aufregend auch.
Naja, für uns ist das normal. Und es kommt jetzt ein Alarm rein, draußen ist es neblig und es regnet, dann hast du vielleicht schon 100 andere Beispiele, wo du das eben durchgemacht hast und du weißt meistens auch ungefähr, wo du hin musst, dann weißt du, okay, der Steig, unten ist er rutschig, oben ist er schlammig, vielleicht liegt ganz oben noch ein bisschen Schnee, dann nehme ich halt das jetzt mit, das wird dauern, komm, ich mache mir noch einen Tee, das ist alles so ein bisschen Routine.
Das ist das, ne? Dass man sich wahrscheinlich so ein bisschen auch dran gewöhnt. Das war auch deine Idee mit dieser Doku-Reihe, Michi?
Ich hatte das tatsächlich mal vorgeschlagen vor ein paar Jahren, aber da hat das nicht gezündet. Es kam aber jetzt vom BR wieder. Ich weiß aber tatsächlich nicht von wem. Also ich glaube,
okay, es gibt du warst schon dahinter, dass das auch mal gezeigt wird. Und ich finde, was auch ihr heute gezeigt habt, so stellvertretend, vielleicht auch, wenn ihr aus dem Süden seid, auch für den Norden, wie viele Ehrenamtler eben unterwegs sind, ne? Und wirklich auch ihr Leben riskieren. Das ist ja auch bei der Freiwilligen Feuerwehr, wenn Unfälle sind oder so. Es ist ja genauso, dass das belastet und dass man da viel vom Ehrenamt reinsteckt. Also auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ihr uns besucht habt. Und wir gucken kurz auf morgen, wer uns da besucht. Das ist Schauspielerin Sabine Vitua. Die bringt auch eine Serie mit. Keine Doku-Serie, sondern eine sehr, sehr lustige. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. 18:45 natürlich das rote Sofa. Und an euch beiden. Bleibt ihr noch ein bisschen im Norden, dass ihr den noch besser kennenlernt?
Heute Abend auf jeden Fall.
Heute Abend, nein, immerhin. Ein bisschen Fisch essen gehen vielleicht.
Vielleicht.
So was. Alles klar. Ja, vielen Dank für euren Besuch. Mensch, gönnt ihr euch aber nicht lange hier, ne?
Nein, morgen.
Ha ha.